HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Lecker essen.
Einmal Muscheln, eine Leberpastete und ein Risotto.
Ja, Chef.
In den meisten Fällen wirkt das gemeinsame Essen verbindend. Es macht Menschen zugänglicher, versöhnlicher. Staatsoberhäupter schließen Friedensverträge bei einer gemeinsamen Mahlzeit und Politiker laden sich gegenseitig zum Staatsbankett ein.
Gefüllte Klöße, das ist eine saarländische Spezialität, die macht niemand so gut wie ich. Und da haben schon viele Preußen, Bayern, Baden-Württemberger ihre Meinung über Saarland revidiert.
Das heißt prima essen gehen.
Gemeinsame Mahlzeiten können weitreichende Konsequenzen haben.
Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der Union, für die Bundestagswahl 2002 sein wird.
Ich esse nicht gerne alleine.
Das ist der Ursprung der Gesellschaft, das ist der Ursprung des menschlichen Zusammenlebens.
Am großen Tisch sitzen, zu erzählen, das ist eigentlich für mich der Inbegriff von Gemeinschaft.
Ein Hummer, zweimal klassische Muscheln, zwei Kalb, ein Schwein, drei Gemüse, ein Wild, ein Schwein, drei
Steinbock, ein Bon Appetit.
Gebt mir gute Köche, dann mache ich gute Verträge, soll Napoleon gesagt haben. Gäste zu bewirten und dabei mehr oder weniger subtil Politik zu machen, das ist seit Jahrtausenden eine bewährte, aber auch delikate Angelegenheit. Schon die barocken Fürsten beeindruckten ihre Rivalen mit gefüllten Schwänen und Trompe l'œil aus Zuckerbäckerei. Die Tafel war Bühne. Später dann verfolgte Helmut Kohl bei Begegnungen mit Thatcher oder Gorbatschow seine berühmte Saumagendiplomatie. Denn Essen führt Menschen zusammen. In gelöster Atmosphäre, angenehm gesättigt, lässt sich so manche Situation kulinarisch entschärfen. Wie wichtig es ist, Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, das zelebriert das Christentum jeden Sonntag in der Messe. Da ist das letzte Abendmahl Erinnerung an die bleibende Gemeinschaft über den Tod hinaus. Und genau das geschieht generell beim gemeinsamen Essen. Es stiftet ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, weswegen in Familien, die häufig zusammenspeisen, die Kinder psychisch stabiler und die Eltern glücklicher sind. Amuse-Gueule, Diplomatie geht durch den Magen, unser Thema heute Abend in HR2 Kultur der Tag. Übersetzt sind das Maul oder etwas eleganter Mundfreuden, mit denen auch das Politische naturalisiert wird.
Wenn es bei Politikern ans Essen geht, dann rücken die großen Weltprobleme manchmal einfach in den Hintergrund. So wie im Sommer 2006, als Kanzlerin Angela Merkel in Mecklenburg-Vorpommern US-Präsident George W. Bush zu Gast hatte. Die Weltlage war ernst, aber Bush redete am liebsten über das 30 Kilo Wildschwein, das abends am Spieß gegrillt wurde.
I haven't seen the pig yet.
Gesehen habe ich das Schwein noch nicht.
Ich auch noch nicht. Wie?
Gemütlicher Grillabend in der Provinz statt steifem Staatsbankett in Berlin. Die Kanzlerin wusste genau, wie sie den hemdsärmeligen Texaner George W. Bush für sich und für Deutschland einnehmen konnte. Das Essen, das die Köche auftischten, spielte dabei eine entscheidende Rolle.
I consider the chef as a great diplomat, because sometimes politics divide the men, but the good table reunite them.
Chefköche sind große Diplomaten. Die Politik trennt die Menschen manchmal, aber ein gutes Essen bringt sie wieder zusammen, sagte einst Gilles Bragard, der vor mehr als 40 Jahren einen Club der politischen Chefköche gründete. Manchmal muss es so ausnehmend gut sein, dass es einen kompletten Gipfel retten kann. Als 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg draußen die Barrikaden brennen, da ist die Stimmung drinnen bei den internationalen Spitzenpolitikern auf dem Tiefpunkt. Das Verkehrschaos nervt, die politischen Debatten kommen nicht voran. Kurzerhand macht Kanzlerin Merkel aus dem geplanten Arbeitsabendessen ein Social Dinner mit Fokus auf üppigem Essen und Geselligkeit statt abgespecktem Menü zu Arbeitspapieren. Der Plan geht auf, die Ochsenbäckchen und Rinderfilets munden und die Stimmung löst sich. Der edle Wein, der dazu serviert wurde, tat vielleicht sein Übriges. Reichskanzler Otto von Bismarck soll mal gesagt haben, der deutsche Wein sei sein bester Botschafter. Für Spitzenpolitiker gibt es beim Essen normalerweise keine Überraschungen, denn alles ist vorher durchgeplant, es wird genau besprochen, was sie mögen und was nicht, was serviert werden darf und was nicht. Nur in Ausnahmefällen müssen Politiker hart im Nehmen sein. Im März 2015 traf es Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Beim Scheich von Katar wurden dem hohen Gast als besondere Delikatesse Kamelhöcker serviert. Für deutsche Augen war dieses Gericht doch sehr gewöhnungsbedürftig. Es sah einfach aus wie ein riesiger Berg Fett. Ob Gabriel tatsächlich probierte, ist nicht überliefert. Manches, was erstmal für hochgezogene Augenbrauen sorgt, entpuppt sich übrigens letztlich doch als ganz harmlos. Die Fried Aborigines, die bei einem Besuch von Kanzler Gerhard Schröder in China auf der Menükarte standen, waren keine frittierten australischen Ureinwohner, sondern einfach Fried Aubergines, Auberginen.
Sabine Müller. Wir haben eben bei ihr gehört, während da draußen beim G20-Gipfel Rauchsäulen aufstiegen. Da saßen die Staats- und Regierungschefs drinnen im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie und bekamen ein ganz anderes Abendessen serviert als eigentlich geplant. Ein dezentes Menü, wie ursprünglich gedacht, hätte hier nicht mehr geholfen. So mussten nun auf einmal erlesenere Gerichte auf den Tisch, heißt es. Eine Maßnahme gewissermaßen der Vertrauensbildung. Und tatsächlich legte sich dann ja auch die Spannung. Dr. Enrico Brissa ist langjähriger Protokollchef, erst in Bellevue, jetzt im Bundestag, und er hat das Buch geschrieben Auf dem Parkett, kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piron.
Herr Brissa, vermag Essen das wirklich, zu harmonisieren, die Lage zu entzerren und Stress zu nehmen?
Naja, Essen hat in allen Bereichen der Gesellschaft, im Privatleben, aber auch im gesellschaftlichen Leben und in der Diplomatie und der Politik eine wichtige Rolle, weil eben jeweils Menschen miteinander kommunizieren und das Essen als ritualisierter Bereich sich besonders anbietet für eine intime, vertrauensvolle Kommunikation. Miteinander zu essen, an einem Tisch zu sitzen, ist ja viel mehr als Nahrungsaufnahme, ist sozusagen ein Gunstbeweis, ein Freundschaftsbeweis, ein Vertrauensbeweis sein. Und man kann es mit einer Entschuldigungsbitte verbinden, sodass man eben immer den jeweiligen Kontext im Auge haben muss.
Um eine solche Wirkung zu erzielen, welche Speisen braucht es dafür? Also könnte das auch mit Currywurst und Pommes rot-weiß gelingen?
Ja, ich glaube, dass die Mittel sehr vielfältig sind. Ich glaube, es war Bundeskanzler Schröder, wenn ich mich recht erinnere, der die Currywurst in Berlin auf das diplomatische Parkett gebracht hat. Oder damals war es Bundeskanzler Kohl, der ja den Saumagen international bekannt gemacht hat und zahlreiche hochrangige Gäste aus dem Ausland nach Deidesheim ausgeführt hat. Also da gibt es keine Beschränkungen. Manchmal ist ein eher hemdsärmeliges oder rustikales Setting auch besser. Wir alle kennen doch dieses berühmte Bild von Bundeskanzler Kohl und Gorbatschow im Juli 1990 war es im Kaukasus, wie sie die Eckpfeiler der deutschen Einheit ausgehandelt haben in der Datscha von Gorbatschow und beide trugen eine Strickjacke. Also das, insofern muss man sich immer das Richtige aussuchen. Gab ja sogar Saunagänge des ehemaligen Bundeskanzlers mit Gästen. Also man
und Blutwurststrudel für Jelzin.
Alles möglich. Und im Ausland ist es genauso. Es wäre ja schlimm, wenn man überall das Gleiche äße.
Müssen das dann Gerichte sein, die an die Nationalität der Gäste anknüpfen oder solche der landestypischen Küche dann als Aushängeschild des Landes?
Reisen und Besuche ergeben ja irgendwie auch nur dann Sinn, wenn man die landesüblichen kulturellen Eigenschaften kennenlernt. Andernfalls würden wir ja alle irgendwie auf einem kulinarischen Durchschnitt uns bewegen. Und insofern gehört es dazu, das Land in seiner Vielfalt darzustellen, kulturell, wirtschaftlich, politisch. Und beim Essen und beim Trinken, insbesondere auch die Weinkultur oder die Bierkultur gehören dazu, würde ich grundsätzlich erstmal von den Usancen des Gastgebers und Gastgeberlandes ausgehen. Und bei der Erwiderung des Besuches richtet man sich dann nach den kulturellen Usancen des anderen Landes.
Nun kann man mit Essen umgekehrt aber auch einiges falsch machen, wie zum Beispiel als die Bundeskanzlerin dem damaligen französischen Präsidenten Hollande Spargel mit Sauce Hollandaise servieren ließ. Vielleicht war das Hollandaise da auch ein Wortspiel. Jedenfalls mag Hollande bekanntermaßen keinen Spargel. Dann wird nach einem solchen Dinner nach außen hin der Wille zur Zusammenarbeit betont, aber der Gast fühlt sich im Grunde allein durch eine missglückte Menüfolge persönlich übergangen. Da wird Essen dann also symbolisch. Was kann da noch schiefgehen?
Naja, in früheren Jahrhunderten war natürlich die Rangfolge sehr strikt geregelt, vor allem in der höfischen Kultur. Und wenn man an der langen Tafel sich an einem Platz wiederfand, der nicht der eigenen Bedeutung entsprach oder der Bedeutung der Krone, die man repräsentierte, dann konnte das in der Diplomatiegeschichte zu manifesten Streitereien führen oder es gab auch Botschafter, die dann in Form eines Protestes den Teller umgedreht haben, um deutlich zu machen, dass sie nicht mitessen, weil sie falsch platziert waren. Das sind zum Glück aber Vorgänge, die schon sehr lange her sind.
Kann man als Staatschef ein Essen auch einfach stehen lassen? Also Kamil Höcker zum Beispiel, von denen wir gehört haben. Muss man die essen oder löst das Liegenlassen auf dem Teller womöglich eine diplomatische Krise aus?
Da müssten Sie die Staatschefs fragen. Ich persönlich würde Ihnen antworten, dass es im Privaten ja genauso ist, dass man sich hin und wieder vor einem Teller findet, der den eigenen Vorstellungen nicht ganz widerspricht. Und dann geht es darum, eine möglichst im Wortsinne diplomatische Lösung zu finden. Und früher galt ja der Grundsatz, dass egal was auf den Tisch kommt, aufgegessen wird. Das, glaube ich, ist in der Gegenwart ein bisschen aufgelockerter in der Erziehung. Aber grundsätzlich würde ich, auch wenn ich jetzt keinen Fisch mag oder keine Krustenschalentiere, sie aber serviert bekäme, würde ich sie dennoch essen.
Es wäre sicherlich keine gute Idee, sagen wir mal, mit einem griechischen Ministerpräsidenten über ein Rettungspaket zu verhandeln, über einem Souté von Milchkalbsbrie. Das heißt, braucht Politik auch eine gewisse Form von Understatement?
Das gilt für jede Form der Kommunikation, dass man die Details von Anfang an überlegen muss und auf die Gesamtwirkung achten muss. Das ist also weit über die Politik in der Wirtschaft auch der Fall. Und so kann die Speisefolge, das, was getrunken gegessen wird, so kann der Ort, wo gegessen wird, durchaus eine Botschaft sein. Und die gilt es eben sorgfältig einzusetzen.
Adenauer liebte dicke Bohnen, Erhard Pichelsteiner und, wie Sie sagten, Schröder Currywurst, was der vielleicht auch deshalb so betonte, um das Brioni-Cohiba-Image wieder loszuwerden. Angela Merkel wiederum ist dafür bekannt, auch auf Staatsbanketten nicht so dick aufzutragen. Bodenständige Küche gerne, Nordseekrabben, Rouladen, Vanilleeis, das liest sich ein bisschen bieder und soll es wohl auch. Ist das ein deutsches Phänomen, die Vorliebe für die einfache Küche, um Volksnähe zu zeigen?
Also den Speiseplan der Frau Bundeskanzlerin kann ich nicht kommentieren. Ich kenne ihn auch zu wenig. Im Allgemeinen gesprochen habe ich eher das gegenteilige Gefühl, dass die Küche sich in Deutschland beträchtlich verfeinert hat, in allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist mein Eindruck. Ich habe jetzt natürlich keine empirischen Grundlagen, aber dass es durchaus auch so ist, glaube ich, dass deutsche Restaurants sich in den entsprechenden Michelins und sonstigen Bewertungssystemen ganz gut wiederfinden, so wie sich auch der deutsche Wein enorm entwickelt hat. Also ich kann keine grundsätzliche Tendenz zu einfacher Hausmannskost erkennen.
Enrico Brisa, Leiter des Protokolls im Bundestag, herzlichen Dank. Essen zeigt den politischen Menschen öffentlich-privat. Und Essen ist politisch kodiert. Barack Obama zum Beispiel hat im US-Wahlkampf in nahezu jede Art von Fastfood gebissen. In Hotdogs, Pizza, Burger. Schaut, ich bin einer von euch, so der Subtext. Während republikanische Bewerber sicherlich nicht zum Taco greifen würden. Zu heikel, man könnte sich damit ja auch noch das Thema mexikanische Einwanderung auf den Teller holen. Allgemein ziemlich verbrämt ist der Hund, wobei Loriot hätte da einen Serviervorschlag.
Dackel im Schlafrock. Wir bereiten aus 450 Gramm Kokosfett, 575 Gramm Zucker, 8 Eiern, 200 Gramm Kakao und 250 Gramm geriebenen Mandeln einen bekömmlichen Nougat-Teig und geben den Liebling hinein. 5 bis 6 Minuten kühl und ruhig stehen lassen. Dann mit Mandeln, Rosinen und Tannengrün festlich dekorieren. Auch das Tier soll wissen, dass Weihnachten ist.
Wohl bekommt's. Essen folgt den Regeln des Anstands und gibt genau diese Werte beim gemeinsamen Essen auch weiter. Beim Abendbrot in der Familie wird zum Beispiel gewartet, bis alle um den Tisch versammelt sind. Man lässt den anderen ausreden, man teilt mit ihm. Zu Tisch werden also Fragen der Gerechtigkeit und des Respekts verhandelt, ganz nebenbei. Bei US-Untersuchungen stellte sich raus, dass gemeinsames Essen in der Familie dazu führt, dass Kinder weniger seelische Schwierigkeiten haben, dass sie seltener die Schule schwänzen, dass sie weniger unter Mobbing leiden und über einen ausgefeilteren Wortschatz verfügen. Wobei man umgekehrt natürlich auch zum Schluss kommen könnte, dass eben genau die Familien gemeinsames Essen als Ritual pflegen, die sowieso gut für ihren Nachwuchs sorgen. Einer dieser klassischen Sätze jedenfalls, die man bei Familien hört, wenn das typische I der Kinder kommt, lautet: erstmal probieren. Aber gilt das auch für die Welt da draußen? Müssen wir wirklich alles probieren?
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, weiß der Volksmund. Und jeder, der sich schon mal in exotische Gebiete vorgewagt hat, ist mit Speisen in Berührung gekommen, die alles andere als appetitanregend waren. Ganz vorne rangiert bei mir schon wegen des schlimmen Geruchs die nordschwedische Spezialität Surströmming. Dabei handelt es sich um einen in Dosen fermentierten baltischen Hering, der so gotterbärmlich stinkt, dass ein sich nähern mit Mund und Nase völlig unmöglich ist. Jeder, der so eine fast explodierende Dose schon einmal geöffnet hat, weiß, dass man höllisch aufpassen muss, sonst ist der Gestank wochenlang nicht aus der Küche zu vertreiben. Da ist der mit Lauge behandelte, gelatineartige Lutefisk schon angenehmer. Er stinkt nicht. Und der isländische Gammelhai, Hakarl, schließlich, der mindestens 3 Jahre vor sich hin verwest, ist gar nicht so schlimm. Er schmeckt etwas nach schleimigem Ammoniak, schützt aber bei übermäßigem Alkoholkonsum vor Kopfschmerzen. Auch die chinesischen 1000-jährigen Eier stinken nicht. Und sie sind auch keine 1000 Jahre alt. Allenfalls 2 oder 3. Tatsächlich sind die in einem Brei aus Holzkohle, gebranntem Kalk, Salz und Wasser eingelegten Eier eher zart. Von dort ist es nicht weit zu den frittierten Insekten, die man in China fast überall auf der Straße kaufen kann. Die proteinhaltigen Tiere werden oft geröstet, in Honig eingelegt und erinnern etwas an knusprige Chips. Für viele ist der in Frankreich beliebte Froschschenkel eher unangenehm. Dabei schmeckt er wie Hühnchen, ist allerdings sehr mühsam abzunagen. In Peru hingegen gilt ein Cocktail mit püriertem Frosch als Aphrodisiakum, bei dem der Frosch, um den Ekel zu steigern, lebendig gehäutet und in den Mixer gesteckt wird. So ein Getränk würde ich nicht einmal in Erwägung ziehen. Und all die folgenden Gerichte erst recht nicht. Balut nennen die Vietnamesen eine Delikatesse, die aus einem bereits ausgebrüteten Vogelei besteht. Der Ekel verschwindet auch dann nicht, wenn man die Beschreibung liest. Das Eigelb schmeckt nach Eigelb, das Küken nach Huhn. In Italien gibt es einen Käse, der hierzulande verboten ist. Der sardische Casu Marzu ist ein Schafsmilchkäse, der lebende Insektenlarven enthält, die natürlich mitgegessen werden. Verboten ist er deshalb, weil die Larven magensaftresistent sind und so im menschlichen Darm weiterleben können. Das kann von dem vielleicht leckeren Aroma, das durch den Verdauungsprozess der Maden entstehen soll, definitiv nicht ausgeglichen werden. Unvorstellbar ist auch ein weiterer Käse, den der Gourmetkoch Daniel Angerer aus New York gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin entwickelt hat. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter produzierte sie so viel Muttermilch, dass der Überschuss zu Mozzarella verarbeitet wurde. Da sind für mich die Grenzen der Neugier erreicht. Tierhoden und Genitalien, Kopf und Hufe, lebende Fische, Ameisenlarven, Raupen und Skorpione, stinkende Baumwarzen, Schwalbennester, Spinnen oder Klapperschlangen, ja sogar gegrillte Ratten. All das wird von einem Gericht übertroffen, das für mich ethisch wie kulinarisch die Spitzenposition des Ekels einnimmt. Affenhirnchen. Hirn ist früher auch bei uns gegessen worden, seit Rinder nach der Fütterung von geschrotetem Schafshirn an BSE erkrankten, ist der Verzehr allerdings zurückgegangen. In Asien gibt es heute noch einige Restaurants, die Affenhirn von lebenden Tieren anbieten. Der Affenkopf wird in ein Loch im Tisch eingespannt, dann wird unter heftigem Geschrei des Tieres die Schädeldecke entfernt und das rohe Hirn aus dem Kopf gelöffelt. Es soll einen leicht nussigen Geschmack haben. Ein Trost allerdings ist es nicht.
Ulrich Sonnenschein, es gibt ja schon ausgesuchte Scheußlichkeiten, zum Beispiel auch Ratten aus Thailand mit Ringelschwanz in der Suppe, Ziegenaugen in Nigeria oder der halbverdaute Dickdarm eines Seehunds bei den Inuit. Aber das Kuriose ist, es gibt eigentlich nichts, was nicht in einem Teil der Welt tabuisiert wird, was man in einem anderen Teil der Welt furchtbar gerne isst. Was wir essen und trinken, das ist vor allen Dingen eine Geschichte der Distinktion, der Abgrenzung. Und an der haben auch die Weltreligionen mitgeschrieben. Im Judentum gibt es etwa in Torah und im Talmud mehrere hundert Essensvorschriften. Heute wird das mit der Abgrenzung aber zuweilen auf die Spitze getrieben. Daniel Kofal ist Ernährungssoziologe an der Universität Wien und leitet das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kofal, es macht manchmal den Eindruck, als ob Essen etwas ganz Schreckliches ist. Jeder Teller eine Falle. Da lauern dann böse Kohlenhydrate, leere Kalorien oder die Rückstände von Pestiziden. Was ist da los mit unserem Verhältnis zum Essen?
Ja, was mit unserem Verhältnis los ist, das muss man getrennt sehen, weil für die einen ist es gar nicht so kompliziert, aber wir sehen natürlich genau das, was Sie beschreiben, dass für einen bestimmten Teil der Bevölkerung auf einmal überall Gefahren lauern. Also irgendwie scheinen da ganz viele toxische Sachen zu sein und das passt ganz gut zu vielen Trends in der Gesellschaft, in der Kultur, wo überall, obwohl es uns ziemlich gut geht, obwohl es eigentlich ziemlich sicher ist, vieles trotzdem immer irgendwo Gefahren gesehen werden oder vermutet werden. Und tatsächlich konzentriert man sich jetzt, nachdem man eine Zeit, an dem sich vor allen Dingen vor dem, was ganz fern war, was wir auch in dem Beitrag aufgeführt haben, gefürchtet hat, sucht man jetzt die ganzen Gefahren in dem, was einem ganz nahe ist. Das scheint irgendwie unheimlich zu sein. Das ist etwas, wo all die Dinge vermutet werden, die dem Menschen etwas Schlechtes zufügen könnten.
Essen hält Leib und Seele zusammen, kann uns glücklich machen, scheint aber einige eher unglücklich zu machen. Es gibt inzwischen sogar ein eigenes Krankheitsbild, die Orthorexia nervosa, eine übermäßige Beschäftigung mit Essen, die auch zu Essstörungen führen kann. Wo ist der Genuss? Wo ist da bei einigen die Unbeschwertheit geblieben?
Das ist genau die richtige Frage. Also es gibt einfach so eine starke Kommunikation, die immer wieder betont, es müsste eigentlich um Gesundheit gehen. Gesundheit ist überhaupt das Wichtigste oder es muss um Reinheit gehen. Ja, überall werden Giftstoffe vermutet. Überall wird vermutet, dass irgendwas beigemengt ist, irgendwelche Zusatzstoffe. Der Begriff klingt schon so, als hätte da irgendein Giftmischer einfach was dazu gemacht, was uns schädigen könnte. Und da ist einfach eine große Furcht da. Und diese Faszination, ja, diese ein bisschen auch morbide Faszination für Krankheiten und dann diese gleichzeitige Betonung, dass vor allen Dingen darum geht, dass es gesund sein soll, dass man sich nicht vergiften lassen darf, dass man sich vor allem zu fürchten hat, was irgendwie auch nur den Geruch von Toxischem hätte. Das übertüncht dann ganz stark den wichtigen Aspekt des Lebens und dann finden wir beim Essen eben auch, dass es ja eigentlich ums Genießen geht, dass man ein gutes Leben haben möchte. Und der Genuss und wie man Genuss kultiviert, auch einen optimistischen Genuss kultiviert, einen angstfreien Genuss kultiviert, das geht dabei leider verloren, wenn man die ganze Zeit nur darauf achtet, dass man sich nicht vergiftet und dass irgendwie etwas krank machen könnte.
Hat diese Philosophie, sich so aufs Essen zu stürzen, auch mit der Unübersichtlichkeit der Welt zu tun? Wir wollen es richtig machen. Vieles ist komplex, widersprüchlich, schwierig. Da können wir uns wenigstens am Essen festhalten, im Biomarkt einkaufen, selber gekocht, also alles gut.
Ja, am Essen zeigt es sich halt deswegen so deutlich, weil wir alle permanent essen, in der Regel mehrmals am Tag. Es ist also eine wirklich ganz alltägliche Sache, mit der alle Menschen zu tun haben. Wir sehen das aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, dass sich da eine große Furcht aufbaut, dass man versucht, so eine Reinheit hinzubekommen, dass man versucht, eine Ordnung in die sehr komplexe, in die sehr widersprüchliche Welt zu bringen. Man versucht es mit ganz einfachen Formeln, das ist einfach giftig. Industrieessen ist immer schlecht, ja. Süßes macht immer krank, Zucker macht immer krank, Gift ist Gift. Dabei könnte man natürlich immer sagen, die Dosis macht das Gift. Das ist im Leben oft so, dass man eben nicht Dinge einfach so verurteilen kann, dass sie nicht so eindeutig sind, sondern dass es dann oft auf den Maßstab, auf das Maß ankommt, mit denen man zu tun hat. Und das ist aber so, dass die Welt, genau, die ist sehr kompliziert geworden, es ist sehr widersprüchlich, sehr plural geworden. Und das ist natürlich etwas, was sehr anstrengend sein kann, wo die Menschen sich ganz stark mit auseinandersetzen müssen, wo sie auch immer wieder merken, dass ihr eigener Lebensweg, den sie so pflegen, vielleicht in Frage gestellt werden kann, dass man das über den Haufen werfen müsste. Und dann versucht man eben Reinheit, Ordnung da reinzubringen und Dinge einfach rauszusubtrahieren und zu sagen, das ist giftig, das ist gefährlich, das ist toxisch, das muss weg.
Dass wir verzichten müssen, zum Beispiel auf Zucker, Fleisch, Salz, Wurst und Brot. Man muss ja auch erwähnen, es gab ja durchaus auch Lebensmittelskandale, aber diese Idee hat ja vielleicht auch damit ein Stück weit zu tun, immer weiter an uns rumschrauben zu müssen, weil unser Körper sozusagen sichtbares Aushängeschild ist und das müssen wir optimieren. Ist das nicht letztlich auch eine kalvinistische Vorstellung? Der freie Mensch ist gefordert, ein leistungsfähiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, also müssen wir permanent produktiv sein, auch beim Essen, auch beim Körper.
Genau, da denke ich, da spielen zwei Faktoren mit rein. Das eine ist, man soll auf jeden Fall ein leistungsbereiter Mensch sein. Sie sollen immer daran arbeiten, dass sie beim Essen eben nicht zu sehr genießen, nicht zu sehr schwelgen, nicht zu sehr einfach dann irgendwie sich ihrem Genuss, ihrem Exzess hingeben, ihrem schönen Körpergefühl. Und dann leisten sie ja eben nichts, sondern es geht ihnen einfach gut und sie haben dann nicht den Motor, noch weiter was zu machen. Und tatsächlich kann man auch manchmal feststellen, natürlich, dass manche Genüsse auch schädlich sind. Das darf man ja auch gar nicht bestreiten. Das ist aber immer eine Abwägungssache, ein Aushandeln. Also möchte man einfach nur gesund sein und maximal produktiv sein, dann sagt man, das Leben, das sowieso begrenzt ist, das möchte man auch dazu benutzen, eben besondere Erfahrungen zu machen. Und das geht eben manchmal nicht, ohne mal eine Beule oder sich eine Narbe zu holen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass sie aber auch ein ordentlicher, ein anständiger Mensch sein sollen und nicht so anstrengend. Und sie sollen dann eben sich so ernähren, sich so verhalten, dass es die anderen nicht verstört. Ja, sie haben eben diesen Beitrag mit dem Ekel gehabt. Sie sollen eben nichts machen, wo die ganzen ganz besonders Sensiblen dann einen Schock kriegen und dass sie die verstören. Und ich sage mal so ein bisschen, das sind die Sensiblen mit dem Holzhammer. Die versuchen dann ihre Sensibilitäten auch bei den anderen ganz streng durchzusetzen. Und da sollen sie dann auch nicht so auffallen.
Tatsächlich wird ja auch zum Beispiel über Schnäppchenjäger die Nase gerümpft. Die machen allerdings den Großteil der Esser aus. Die Mehrheit der Deutschen liebt vermutlich nach wie vor Bratkartoffeln.
Genau, dass der Deutsche sehr preissensibel ist beim Lebensmitteleinkauf, das ist kein Geheimnis. Es ist natürlich auch so, dass das Budget, das Haushaltsbudget des normalen, durchschnittlichen Menschen auch mal begrenzt ist und man muss dann eben da gucken, wie man das einteilt. Und beim Essen schaut man dann eben auch noch mal genauer hin. Und da merkt man dann vielleicht aber auch teilweise, dass gerade wenn so Sachen wie der Anspruch an Regionalität, an Ökologie, an soziale Verantwortung artikuliert werden, das ist dann oft was, wo die Mehrheit so sagt, ja, da stimmt sie schon zu und das würde sich auch wünschen, auch gerade bei artgerechter Tierhaltung und sowas. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und es bezahlen geht, dann ist das Geld leider nicht da. Und sicherlich, das muss man so sehen, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen dem Ideal und dem tatsächlichen Sein.
Daniel Kufall, Ernährungssoziologe von der Uni Wien, besten Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Amüsgöl, Diplomatie geht durch den Magen, haben wir heute getitelt. Amüsiert hätte sich heutzutage vielleicht auch Loriot und seine Freude gehabt an den Assi Bowls und Kia Puddings. Vor ein paar Jahrzehnten ging das hierzulande noch deutlich rustikaler zu. Mit Kosakenzipfel, Jäger im Reisrand oder den Sauspießchen.
Sauspießchen. Die gut gebürstete Wildsau wird, notfalls mit Gewalt, in den Backofen eingeführt und bei einer gleichmäßigen Temperatur von ca. 800 Grad in ein handliches Format gedörrt. Das etwas abgekühlte Tier spießt man auf eine Scheibe Ananas und Emmentaler Käse. Sauspießchen werden vor dem Essen zum Aperitif gereicht. Man rechnet pro Gast etwa eine Sau.
Heute leben wir in einer Überflussgesellschaft. Nie zuvor gab es so viele Kochmoden und Ernährungsideologien. In unseren Supermärkten sollen um die 170.000 Lebensmittel stehen. Essen ist nicht nur Nahrung, Essen ist auch eine Botschaft, munter verbreitet auf Instagram. Gab es früher vor dem Essen das Tischgebet, so ist es heute das Foto. Erst knipsen und posten, dann verzehren. Eine Entwicklung, die sich Foodporn nennt und die eben teilweise auch die Grenze zum Obszönen überschreitet. Alles eine Frage der Inszenierung und der Selbstinszenierung. Ein anderer Erfolgsschlager in Social Media ist Mukbang.
Vor 10 Jahren wurde in Korea zum ersten Mal live online gegessen. Mukbang hieß fortan das Phänomen, dass Menschen sich vor eine Kamera setzten, per Smartphone mit einem Online-Chatroom verbunden waren, während sie zumeist gigantische Portionen von Nudel- und Reisgerichten in sich hineinstopften und sich dabei mit anderen Teilnehmern unterhielten. Das Ganze fand auf koreanischen Videostreaming-Diensten oder später auf YouTube statt und verbreitete sich bald über die ganze Welt. Selbst in Deutschland ist dieses Phänomen mittlerweile heimisch geworden.
Wenn wir uns mal so den Ursprung anschauen, wenn das Koreaner machen, ist es immer ultra riesig. Entweder in so einem XXL-Topf oder in einer Riesenpfanne. Auf jeden Fall möchte ich das heute auch versuchen. Und zwar esse ich heute auch was ganz Besonderes. Das sind Samyang-Nudeln in der Carbonara-Version. Hier sind 5 Packungen drin. Ich werde 5 Packungen zubereiten. Ob ich das schaffe aufzuessen, weiß ich nicht.
Das ist in der Tat häufig die entscheidende Frage. In einem koreanischen Video sitzt zum Beispiel eine zierliche junge Frau einem riesigen Hummer gegenüber und es entspannt sich ein entschlossen geführter Zweikampf, der für den Hummer eher nicht so gut ausgeht. Häufig sieht man junge asiatische Frauen vor einer Ansammlung großer Töpfe, Teller und Pfannen, die sich im Laufe der folgenden 20, 30 oder sogar 40 Minuten langsam leeren.
Ich mache auch sofort den Taste-Test, weil ich kann es kaum mehr abwarten. Das ist scharf, aber es schmeckt richtig, richtig gut.
Meist ist es Street- oder Junkfood, manchmal wird gekocht und gegessen, manchmal nur gegessen. In deutschen Kochshows wird gekocht. Ist das Essen fertig, ist die Sendung aus. Anderen beim Essen zuzusehen ist hier verpönt. Allenfalls wird im Restaurant anderen auf den Teller geschaut, um zu sehen, ob man sich bei der Bestellung vielleicht noch hätte verbessern können. In diesen Videos jedoch ist die Etikette außer Kraft gesetzt. Schließlich handelt es sich um die eigenen vier Wände. Und da sind die Sitten schon mal derber. Und da die online zugeschalteten Chat-Teilnehmer nicht sichtbar sind, geht es in vielen Videos ausgesprochen leger zu. Es wird ordinär geschmatzt, geschlungen und gestopft. Bis zu 9 oder 10 Millionen Aufrufe erhalten manche Mukbang-Videos. Nur warum schauen die Leute anderen beim Futtern und Reinschaufeln zu? Ein kulinarisches Interesse scheidet aus, das Essen ist denkbar schlicht. Gerne werden Feuernudeln verzehrt. Mutprobe scheint also als Motiv denkbar. Oder Einsamkeit beim Essen?
Ich finde Mukbangs halt richtig geil.
Ich auch, ich gucke das selber so gerne.
Ja, beim Essen, ne? Aha. Dass man nicht alleine essen muss.
Allerdings sitzen da bereits zwei, die sich versichern, dass Alleinessen doof ist, während sie diverse Pizzen reinschieben und in den Esspausen plappern. Ein Kulturtheoretiker mutmaßte, Mukbang könnte mit einer Zeit der Entbehrung zusammenhängen. Doch die liegt in Südkorea lange zurück. Und wie wären dann die zahlreichen Nachahmer in Europa oder den USA zu erklären? Mit der Hungerzeit nach dem Krieg? Soll künftigen Schmatz- und Kaufforschern empirisches Material bereitgestellt werden? Existiert irgendwo ein hochpreisiger Wie-werde-ich-Kim-Jong-Un-Wettbewerb? Treiben russische Trolle die Klickzahlen nach oben, um die westliche Dekadenz zu illustrieren? Vielleicht gilt Essen aber immer noch als etwas Persönliches, Intimes, Körperliches, wie Sex nur mit Nudeln. So wären Exhibitionismus und Voyeurismus die entscheidenden Stichworte. Wer möchte schon während des Essens die ganze Zeit beobachtet werden, eine halbe Stunde lang, bei jedem Happen, der vertilgt wird? Klarer Fall, Mukbang ist eine Ersatzhandlung. Liebe geht durch den Magen. Und das heißt doch im Umkehrschluss, was durch den Magen geht, muss Liebe sein. Und wo Liebe ist, ist Sex nicht weit.
Marius Kaller. Social Eating, die Mahlzeit als soziales Erlebnis, das man mit anderen teilt, auch wenn die eigentlich nur per Livestream zugeschaltet sind. Aber auch hier bei uns kennt man das ja, eine solche Sehnsucht nach Gemeinschaft, jedenfalls in größeren Städten. Vor lauter Anonymität und angestrengter Coolness bleiben echte Begegnungen und Tiefgang im Alltag oft aus und auch die Gesellschaft beim Essen. Nicht wenige, die auch hier alleine auf der Couch mit dem Abendbrot auf dem Schoß rumlümmeln. Wäre doch schöner gemeinsam. So die Idee von Jumping Dinner, wo sich Menschen beim Essen finden. Gibt es zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt. Geschäftsführer ist Philipp Peterich. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Peterich, jetzt müssen Sie uns bitte erstmal genauer dieses Jumpen, dieses Gehüpfe erklären. Wo ist man da als Teilnehmer, bei wem und mit wem unterwegs?
Ja, beim Jumping Dinner meldet man sich alleine oder im Team an. Wenn man sich alleine anmeldet, bekommt man da einen Überraschungskochpartner zugeteilt, mit dem man zum Beispiel eine Vorspeise zubereitet. Die muss dann am Samstagabend gegen 18 Uhr auf dem Tisch stehen, dann klingelt's nämlich und zwei weitere Teams kommen zu Gast. Dann lernt man sich kennen, von Quatschen bis Flirten mit 6 Personen ist alles möglich. Hat aber gar nicht so viel Zeit, weil gegen 20 Uhr muss man beim Hauptgang in einer anderen Wohnung sein, trifft dort aber wieder auf 4 neue Leute und dasselbe beim Dessert. Also 3 Wohnungen an einem Abend, einmal kocht man, zweimal wird man bekocht und bei jedem Gang trifft man auf 4 neue Leute und am Schluss treffen sich alle nochmal zum Abschluss in einer Bar wieder.
Wie kamen Sie auf die Idee? War Ihr Kühlschrank leer?
Nee, ich war noch etwas jünger. Da war der Kühlschrank zwar auch öfters leer, aber das hatte damit nichts zu tun. Ich war zu Besuch bei einem Freund in Göttingen und dort wurde ein Jumping Dinner an der Uni organisiert zum Kennenlernen der Erstsemester. Da habe ich mitgemacht, fand es toll, bin dann nach Berlin, habe geschaut, gibt's das hier auch, gab es nicht, dann versuchst du es mal selber ins Leben zu rufen. So ist es geschehen.
Pardon, an wen richtet sich das denn? An Hobbyköche, die gern Leute kennenlernen möchten, oder geht es wirklich explizit um Partnersuche?
Nee, unser Slogan ist, so macht Kochen Freunde. Das bedeutet, von Leuten kennenlernen, mit denen man Freundschaften bildet, bis hin natürlich zur Partnerfindung. Aber bei uns steht nicht auf der Stirn eingebrannt, ich bin Single und suche jetzt einen zum Kennenlernen.
Oft wird das ja bei Datings als unangenehm empfunden, dass zwanghaft ein Gespräch zustande kommen muss. Wenn die Teilnehmer jetzt sowieso schon ein gemeinsames Thema haben, nämlich das Essen, geht das dann einfacher?
Also mein Eindruck ist, dass sich ganz schnell eine vertrauliche Atmosphäre entsteht, in dem dann die einzelnen Teilnehmer aus ihrem Leben erzählen. Und dadurch, dass man zu sechst ist, gibt es natürlich ganz viele Themen und so kommt keine Langeweile auf.
Wie gut flirtet es sich denn mit gefülltem Bauch?
Tja, das müssen Sie, glaube ich, jeden Einzelnen fragen. Das wird ganz unterschiedlich sein. Ich kann nur sagen, es gab schon Hochzeiten, es gab auch schon Babys, diverse Partnerschaften, aber auch Freundschaften und Bekanntschaften, die sich dort entwickelt haben.
Und wenn Sie diese Bindungen zurückverfolgen, haben die Partner da einen ähnlichen Essensgeschmack?
Also das ist eine gute Frage, das habe ich nie nachgefragt. Ich sitze ja nicht immer daneben und halte Händchen, aber das werde ich beim nächsten Mal tun.
Funktioniert das bei Ihnen eigentlich besser als bei herkömmlichen Blind Dates? Was meinen Sie?
Also der Vorteil bei uns ist ja, dass man ein Thema hat, sprich das Essen, sprich man kauft zusammen ein, kocht gemeinsam und dann so nebenbei ergeben sich die Gespräche. Man sitzt also nicht so eins zu eins gegenüber und muss dann krampfhaft das Date mit interessanten Themen auffüllen.
Wer punktet denn an so einem Abend am meisten? Derjenige, der durch seine Kochkünste begeistern und verzaubern kann, oder spielt es gar keine Rolle?
Na, ich glaube, das ist wie im normalen Leben. Der eine versteht sich mit dem anderen besser und der eine hat ein bisschen mehr den Dreh raus, die Leute für sich zu begeistern. Also ich glaube, das hat nicht so viel mit den Kochkünsten letzten Endes dann zu tun.
Und wenn es nicht klickt, dann hat man wenigstens gut gegessen. Philipp Peterich, Geschäftsführer von Jumping Dinner. Und da kommt bestimmt das eine oder andere Mal auch Superfood auf den Tisch. Von wegen Liebfrauenmilch und Sauerbraten. Diese Zeiten sind lange vorbei. Aber Shishi wurde auch damals schon ums Essen gemacht, auch wenn es sich dabei nur um einen Fellfetzen handelte, jedenfalls bei Loriot.
Hasenschwanz à la Meier. Der feinen Zunge von Herrn Erich A. Meier verdanken wir die folgende Delikatesse. Der gut abgehangene Hasenschwanz wird gewaschen, gesalzen, nebst Petersilie, Sellerie und Wacholderbeeren 4 bis 5 Stunden gedämpft und sorgfältig abgeschmeckt. Merke, Hasen sind glücklicher ohne Schwanz.
Loriot. Jetzt haben wir vorhin gesprochen über Essen als Distinktion, als Inszenierung. Gradmesser für den Wohlstand war früher einfach nur, satt zu werden, weswegen üppige Gelage an sich schon ein Zeichen für Macht waren, schon bei den Kelten zum Beispiel. Auf die Spitze getrieben haben die Opulenz dann die absolutistischen Herrscher mit Flamingozungen oder dem Schenk zu Pferde, mit prächtigen Tafelschiffen für Besteck und Serviette, mit pompösen Silber- und Paradebuffet, einer Art beweglichem Staatsvermögen. Eingangs war bei Loriot der Dackel im Schlafrock ein Thema. Den gab es so ähnlich tatsächlich. Ein lebendiges Hündchen versteckt in einer Pastete. Was für ein dekadenter Spaß. Repräsentation braucht ein Forum, ein Staatsakt seiner Adressaten, den Tisch als Bühne und den Wald als Jagdgebiet.
Das eigentliche gesellschaftliche Ereignis zu Zeiten der Fürsten und Könige war nicht das Bankett, der Empfang, das Gelage, sondern das, was diesem vorausging. Die Beilagen, Brot und Gemüse, presste man den Bauern ab, die kaum genug für sich selbst hatten. Das, worum diese Beilagen drapiert wurden, aber die Hauptsache, die von mehreren Dienern auf gewaltigen Platten in die Festsäle getragen wurde, Die holten sich die Fürsten und ihre Gäste zuvor selbst aus ihren Wäldern. Das Wildbret. Singvögel, Hühnervögel, die von den Römern eingebürgerten Fasanen, Hasen, Sauen, Rehe, Hirsche, die Wälder waren voller Wild, das nur die Fürsten jagen durften. Und wer etwas auf sich hielt, der lud zur Gesellschaftsjagd. Es gab da nur ein Problem mit diesen Gesellschaftsjagden. Je größer die Jagdgesellschaft, desto größer das Getöse im Wald und desto scheuer das Wild. Auch waren nicht alle adeligen Herren per se gute Jäger. Es konnte also passieren, dass die Jagdgesellschaft nur dazu taugte, das Wild zu vertreiben, was natürlich nicht passieren durfte, schon aus diplomatischen Gründen. Denn natürlich waren die Gäste auch Geschäftspartner und Kriegskumpanen, die bei Laune gehalten werden mussten und also auch zum Schuss kommen sollten. Ergo musste eine Jagd gut vorbereitet werden. Dafür spannte der Fürst seine Bauern ein. Sie zäunten ein festgelegtes Areal, eine große Lichtung im Wald ab, bauten aus mit Lappen behängten Seilen mehrere Areale davor und verteilten sich dann im Wald. Dann trieben sie den Fürsten, die sich um die Lichtung postierten, das Wild zu. Die mussten nur noch schießen. Entsprechend groß geriet dann die Strecke. Die Sauen, Rehe und Hirsche stapelten sich auf der Lichtung. Nach großen Jagden war das so viel Fleisch, dass die anschließenden Gelage diese Mengen unmöglich vertilgen konnten. Also ließ man das Wild über viele Tage in den Schlachthöfen hängen oder lagerte es in den Kellern und aß, während das Fleisch so langsam in Verwesung überging. Das Fleisch, das die Fürsten vergammeln ließen, während ihre Bauern am Hungertuch nagten, bescherte uns bis heute einige Ausraster der Haute Cuisine. Der Ogou zum Beispiel, der süßlich strenge Geruch, ist nichts anderes als Verwesung. Und all die verschiedenen Beizen und Soßen, in die Wild eingelegt und mit denen es drapiert wird, sollten ehemals nichts anderes tun, als den widerlichen Geruch und den faden Geschmack zu übertünchen, den die Gier der Fürsten dem Wild antat. Heute gibt es kein fürstliches Jagdprivileg mehr. Und wir haben Kühlschränke, in denen das Fleisch nicht mehr vergammelt. Deshalb, wenn Sie Wild essen, lassen Sie es nicht lange liegen. Legen Sie es nicht ein. Übertönen Sie nicht seinen Geschmack. Es wird Ihnen besser schmecken als den hochwohlgeborenen Damen und Herren feudaler Zeiten.
Florian Schwinn. Heute soll ein Tier nicht mehr nach Tier aussehen und auch nicht nach Tier schmecken, was wohl auch den Erfolg von Huhn und Pute in Deutschland erklärt. Heute dient Essen dazu, unserer Identität ein schärferes Profil zu verleihen. Veganer, Flexitarier, Vegetarier, Anhänger von Paleo oder Low Carb, mit Essen verkörpern wir Gesinnung. Das Erlösungsessen folgt der politischen Utopie. Nils Marquardt ist Redakteur des Philosophie-Magazins. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Marquardt, nicht nur Erziehung, Gemeinschaft, Politik und Diplomatie gehen durch den Magen, sondern auch Utopien. Und da können wir zurückschauen bis zur Antike, bis zu Epikur. Wie hat man sich damals da ein ideales Essen vorgestellt?
Genau, also Epikur ist ein richtiges Stichwort. Der hatte ja eine ganze Anhängerschaft oder eine richtige Schule und die haben sich zum Beispiel im Garten getroffen. Also das war für Epikur ganz entscheidend, dass man da eben in der Natur zusammenkommt und eben da auch sehr lustvoll und geradezu hedonistisch speist. Dafür stehen die Epikurer. Aber es gab natürlich auch genau das Gegenteil. Also wenn wir an Diogenes denken, der eben in der Tonne gelebt hat, der hat sich eben auf ein sehr frugales Mahl immer verlegt, also bloß rohes Gemüse, Olivenwasser. Und da hat man gewissermaßen auch schon so eine Spannung, wenn es um die Utopie von Essen geht, nämlich auf der einen Seite immer das Lustvolle, geradezu bukolische, auf das andere der Verzicht und eben das Wenige.
Essen und Macht, vom Feudalismus haben wir gehört und da kommen wir nicht vorbei an Marie Antoinette und dem Ausspruch, der ihr fälschlicherweise zugesprochen wird, wenn das Volk kein Brot habe, soll es doch bitte schön Brioche essen. Der Satz steht eigentlich in den Memoiren von Rousseau, aber zeigt eben auch, welche politische Sprengkraft Essen haben kann.
Genau, und ich glaube auf zwei Ebenen vor allem. Zum einen, weil Revolutionen oft Brotunruhen vorausgehen. Also das war bei der Französischen Revolution so, das war bis zu einem gewissen Maß auch bei der Russischen Revolution so. Und das war selbst bei der Arabischen Revolution oder dem Arabischen Frühling so. Das darf man ja nicht vergessen, dass auch da die Brotpreise, die hohen Brotpreise der Auslöser waren letztendlich oder mit ein wesentlicher Punkt. Und nicht zuletzt der ganz konkrete Auslöser in Tunesien war ja damals, dass sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst verbrannt hat, weil die Behörden seine Waren beschlagnahmt haben. Also einerseits gibt es eben immer den Mangel, der dann die Revolution auslöst. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, auch sagen, es gibt diesen bekannten Ausspruch von Friedrich Nietzsche, dass es um die Umwertung aller Werte geht. Und diese Umwertung aller Werte ist, ein bisschen salopp gesprochen, auch immer die Umwertung aller Nährwerte. Weil wenn man sich so gerade in die Moderne das anguckt, was so für utopische Konzepte entworfen wurden, wo Sinn gesucht wurde, das hat auch immer relativ viel mit Essen zu tun dann.
Das Streben nach gutem Essen gerät heute zur fundamentalen Sinnsuche für einige, weil Massentierhaltung ebenso furchtbar ist, weil die Böden verpestet sind. Vorhin haben wir gehört, dass es da auch viel um die Vorstellung des Kontaminierten geht. So ganz neu ist diese Sorge aber nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Also man hat das beispielsweise ganz deutlich in der Lebensreformbewegung Ende des 18. Jahrhunderts, wo zum Beispiel diese ganzen Vegetablen, hieß das damals, Kommunen entstanden sind. Also man denke an die Obstbaukolonie Eden oder den Monte Verita. Und da ging es ja ganz stark darum, dass man sich zum Beispiel vegetarisch ernährt, dass man all diese sogenannte Kulturkost, die es damals eben weglässt, keine industriellen Fette und so weiter, also was wir teilweise bis heute haben. Also da gab es ganz starke Vorstellung der Reinheit, ne? Dass man sozusagen den Geist vorne ranstellt und dass man den Körper buchstäblich entschlackt. Und das ist natürlich was ganz entscheidend war, weil das eben auch mit so einer Entfremdungskritik verbunden war damals schon. Also dass man eben sich sozusagen in den hochindustriell verarbeiteten Lebensmitteln eben auch keine Beziehung mehr zur Natur spürt. Und das hat natürlich schon auch eine gesellschaftspolitische Dimension, wenn man so will.
Früher wurden Herrschaftsverhältnisse problematisiert, heute das Essen. Ist es nicht gewissermaßen die Kapitulation der 68er? Aus der großen Revolution ist nichts geworden. Jetzt muss der Körper als Medium der Erlösung taugen?
In gewisser Weise ja, weil sozusagen die 68er, die stehen natürlich in einer gewissen Tradition erstmal zu diesen Lebensreformern, wo es eben auch Vegetarismus, alternative Counter-Cuisine und so weiter geht. Wobei man zum einen sagen muss, dass bei den 68ern erstmal da gar nicht mehr so der Reinheitsaspekt im Mittelpunkt stand, sondern eben fast das Gegenteil, die Hybridität oder die Fusion-Küche, wie man sagen würde. Also man denke eben an das Vermischen verschiedener Kochstile. Man muss aber auch sagen, dass natürlich ist es eine gewissermaßen eine Mini-Utopie. Also man versucht, die Vorstellung des guten Lebens irgendwie noch zu retten, was man übrigens auch bei der Slow-Food-Bewegung sieht, die ja in den 90ern entstanden ist, vor allem nämlich aus dem Umfeld der ehemaligen italienischen kommunistischen Partei. Also da versucht man so die Utopie-Reste noch mitzunehmen. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass es natürlich nicht nur um den Körper selbst geht, sondern eben auch um Produktionsweisen. Also als dann eben die studentischen Utopien so ein bisschen gescheitert waren, dann ging das ja los in den 80ern mit den Essen-Bio-Bäckereien und Fairtrade und so weiter. Und da geht es natürlich auch immer um den Umgang mit der Natur und mit den Produktionsbedingungen. Und man denke zum Beispiel auch daran, dass natürlich der Kauf kubanischer Orangen, das war natürlich irgendwie auch so ein Thema in den 70ern, 80ern. Also insofern ist es einerseits natürlich immer der Körper, das stimmt, aber es ist auch, wie ich schon meinte, wenn man so will, so ein bisschen eine Mini-Utopie, dass man versucht, die Verhältnisse zumindest eben in diesem kleinen Bereich zu ändern.
Wir haben ja heute Abend gesprochen über das gemeinschaftliche Essen. Das Zuhause wird zu Hause produziert, wird zubereitet, wird für die Netzgemeinschaft da draußen inszeniert, man könnte vielleicht auch sagen kuratiert. Essen muss immer besser, immer origineller werden und sein. Und das sollen natürlich am besten auch alle mitbekommen. Aber hat das wirklich noch was mit Gemeinschaft dann zu tun in diesem Fall?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall ist der Gemeinschaftsaspekt irgendwie ein ganz zentraler, der sich auch durch die Ideengeschichte durchzieht. Das sieht man übrigens schon bei Thomas Morrow's Utopia, also dem Roman oder der Schrift, von der Begriff der Utopie auch kommt, weil da zum Beispiel essen die Utopia wirklich in großen Sälen zusammen oder in großen Hallen zusammen und nehmen das Mahl quasi ähnlich wie beim Abendmahl zusammen ein. Aber es stimmt natürlich, dass das einerseits durch die Individualisierung und durch die Zeitnot auch irgendwie weniger geworden, dass das gemeinsame Essen an die Stelle, also eine Pseudo-Gemeinsamkeit oder eine simulierte Gemeinsamkeit steht. Wobei es natürlich auch immer dann wieder Gegenbewegung gibt. Also ich meine, es gibt ja dann wiederum auch verschiedene Formate, wo Menschen sich dann irgendwie treffen. treffen und auch zusammenspeisen und so weiter. Insofern wäre ich da jetzt auch nicht vollkommen kulturpessimistisch.
Jetzt sind wir einige historische Strömungen durchgegangen. Was kommt als nächstes?
Also ich glaube, sozusagen, was immer weitergehen wird, ist diese Kritik sozusagen an diese Entfremdung, die davon schon angesprochen wurde. Es gibt so ein schönes Zitat von Michael Pollan, das ist ein amerikanischer Publizist, der gesagt hat, man sollte nichts essen, was die eigene Großmutter nicht als Essen identifizieren könnte. Und ich glaube, das ist was wir uns weiter beschäftigen wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich aber auch eine Repolitisierung des Essens, also allein schon durch den Klimawandel. Also wir haben jetzt gerade Diskussion mit der Fleischsteuer und so weiter und so fort. Und da ist es interessanterweise wieder so, dass wir eigentlich zu diesem Ausgangswiderspruch oder dieser Ausgangsspannung, die wir in der Antike schon haben, wieder zurückkommen, weil wir einerseits natürlich sagen können, wir gehen wieder zurück zur Natur, insofern als dass wir sagen, wir essen wieder weniger Fleisch, so wie wir das in den 50ern gemacht haben, der Sonntagsbraten, und wir versuchen uns wieder natürlicher zu ernähren, oder wir machen genau das Gegenteil. Wir sagen, na, wir können zum Beispiel auch künstliches Fleisch erzeugen im Labor und können so irgendwie dem Klimawandel und auch anderen Umweltschäden Einhalt gebieten. Also interessanterweise sind wir quasi jetzt, wenn man so will, wieder an einem Ausgangspunkt, dass wir uns wieder die Frage stellen, gehen wir wieder zur Natur zurück oder zur sogenannten Kulturkost, wie die Lebensreformer das damals genannt haben.
Nils Marquardt, Redakteur des Philosophie-Magazins. Herzlichen Dank. Wer Gemeinschaft feiern oder festigen will, der kommt am gemeinsamen Essen nicht vorbei. Das ist heute nicht anders als vor Hunderten von Jahren. Die Tafel gehört fest zum Geburtstag und der goldenen Hochzeit dazu. Was dann aber auf den Tisch kommt, das ist wieder eine andere Frage. Das war H2 der Tag. In dieser Woche am Tag mitgewirkt haben Angela Fitsch, Doris Renk, Dorothea Schuler, Florian Schwinn und Ulrich Sonnenschein. Sie können uns jederzeit nachhören in der ARD-Mediathek als Podcast oder um 22 Uhr auf hr-info. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.